RKI-Files. Corona-Maßnahmen hatten offenbar keine wissenschaftlichen Grundlagen. UN-Klimapanikmache für Kinder. Kein Spiel mehr im Freien 2050. Und Terror in Russland. Wem nützt der Anschlag vor Moskau wirklich? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Am Ende der heutigen Sendung werden auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet und Martin Müller-Mertens den Terroranschlag in Russland analysieren. Aber jetzt zur ersten Meldung. Die freigeklagten sogenannten RKI-Files zeigten trotz der vielen Schwärzungen, dass die Corona-Maßnahmen nicht auf wissenschaftlichen Fakten beruhten. Bereits im Dezember 2020 war demnach bekannt, dass Lockdowns schädlicher seien als Covid-19. Dennoch beschloss die deutsche Bundesregierung den Lockdown. Ebenso wusste das Robert-Koch-Institut, dass die mRNA-Injektionen keinen Einfluss auf die Verbreitung des Virus hatten. Trotzdem wurde mit dem Argument des Fremdschutzes ein bis dahin unbekannter Impfdruck aufgebaut. Zudem gab es auch sehr frühe Zweifel an AstraZeneca. Der Einsatz müsse diskutiert werden und es müsse eventuell Beschränkungen geben. Der Impfstoff sei weniger perfekt und es gebe auch kaum Daten für ältere Personen, schrieb das RKI im Januar 2021. Dennoch wurde AstraZeneca 2 Monate später von der Ständigen Impfkommission für alle Altersgruppen empfohlen. Besonders brisant, die Impfzertifikate sollen sogar eigens zur Erfassung von Spätfolgen eingeführt worden sein. Und für das Tragen von Masken sah RKI-Chef Lothar Wieler im Januar 2020, Zitat, keine Evidenz. Diese seien nur für Fachpersonal sinnvoll. Trotz allem gab es fast 3 Jahre lang eine Maskenpflicht in unterschiedlichen Abstufungen. Eine neue Studie zeigt, in Großbritannien traten verstärkt Todesfälle und bösartige Krebserkrankungen auf, bei Personen im Alter zwischen 15 und 44 Jahren. Der Anstieg ab dem Jahr 2021, als die Impfkampagnen ausgerollt wurden, beschleunigte sich 2022 noch einmal deutlich. Ende 2021 müsse etwas passiert sein, das zu dieser Zunahme geführt habe, schreibt Journalist Alexander Wallasch. Die Ergebnisse seien statistisch hochsignifikant. Die Studienautoren sprechen von extremen Ereignissen. Sie weisen darauf hin, dass ein Zusammenhang zwischen den Geninjektionen und den rasant verlaufenden Krebsformen noch mit keiner größeren Studie untersucht worden sei. In den kommenden Jahren sei das Risiko für Tod durch bösartige Krebsneubildungen erhöht, warnen die Wissenschaftler. Erst kürzlich hatte die kroatische Pathologin Dr. Ivana Pavic auf einen Anstieg von rasant verlaufendem Krebs bei jungen Menschen nach Covid-Injektionen hingewiesen, wie auf 1 berichtete. Am vergangenen Samstag gingen in Berlin rund 1000 Menschen auf die Straße. Sie wandten sich gegen die geplanten neuen Pandemieregeln der Weltgesundheitsorganisation. Denn die Pläne, die im Frühjahr beschlossen werden sollen, wären nach Ansicht der Teilnehmer der direkte Weg in eine globale Gesundheitsdiktatur. Aus der deutschen Hauptstadt berichtet Martin Müller-Mertens.
Sie wissen, dass es schwer wird. Rund 2 Monate vor der WHO-Tagung spielt das internationale Pandemieabkommen in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle.
Es gibt zu viele Menschen, die davon noch nicht genug wissen oder gar nichts wissen. Und ich möchte nicht zu denen gehören, die sich daran nicht beteiligen, den zu verhindern.
Mit dabei ist auch die Ärztin Elfriede Krutsch. Seit Jahrzehnten ist sie aktiv in der Friedensbewegung. Der Medizinerin fiel auf, die 1948 von der UNO als Grundsatz eingeführte Menschenwürde spielte beim Pandemieplan gar keine Rolle.
Also die Menschenwürde stand im ersten Vertrag nicht drin, also in dem Vertrag. Er wurde ja schon, den gibt's ja schon eine ganze Weile als Provisorium. Da stand die Menschenwürde, Menschenrechte war nicht vorhanden. Und dann haben sich doch Leute, die das genau gelesen haben, haben gesagt, das geht doch nicht. Dann wurde das eingefügt.
Geplant wird das Abkommen seit Ende 2021. Es gehe darum, so heißt es beim Bundesgesundheitsministerium, als internationale Gemeinschaft besser auf künftige Gesundheitskrisen vorbereitet zu sein. Corona sei daher eine einmalige Gelegenheit für ein völkerrechtlich bindendes Abkommen. Dass der Plan der Weltgesundheitsorganisation mit der Covid-Politik vorbereitet wurde, glaubt auch der Publizist Anselm Lenz.
Ganz offenbar gibt es einen Zusammenhang mit dem WHO-Plandemie-Vertrag, auf den das Ganze hinauslaufen soll und der im Grunde global Fakten schaffen soll von Seiten einer kleinen Elite, die wir nicht gewählt haben, die wir nicht danach gefragt haben, die wir nicht darum gebeten haben und die ganz offensichtlich auch nicht gekommen sind, um uns zu beglücken.
Und so stand auch die Demonstration in Berlin in der Tradition jener Corona-Proteste, die fast auf den Tag genau vor 4 Jahren in der Hauptstadt begonnen hatten.
Das Bundesinnenministerium hat der Aufnahme von 147 Palästinensern aus Gaza zugestimmt. Welche Menschen aus den umkämpften Palästinensergebieten einreisen, entscheidet das Auswärtige Amt. Das ergab eine Anfrage der CSU-Abgeordneten Andrea Lindholz. Diese fragte zudem, wie die Einreise von Personen mit antisemitischer Einstellung verhindert werden solle. Nach Angaben des Ministeriums reisen die Palästinenser über Ägypten ein, wo deren Einstellung in Gesprächen überprüft werde. Wie viele der Menschen aus Gaza, denen eine Aufnahme zugesagt wurde, bereits eingereist sind, werde statistisch nicht erfasst, so das Ministerium. Seit Wochen warnen Hilfsorganisationen vor einer humanitären Katastrophe in den von Israel beschossenen Palästinensergebieten. Gerade für Kinder ist die Not groß. Mehr als 10.000 starben laut dem Gesundheitsministerium in Gaza allein durch die israelischen Bombardierungen seit Oktober letzten Jahres. Mehr als 1 Million Kinder leiden Hunger. Hilfslieferungen kommen zu spät und werden von Israel auf dem Landweg blockiert, so das UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA. 18 Geberländer hatten die Finanzierung des Hilfswerks zuletzt eingestellt, darunter auch Deutschland. Nur wenige hundert Teilnehmer versammelten sich am Samstag in der Wiener Innenstadt für eine, wie es hieß, starke Brandmauer gegen Rechtsextremismus. Zu der in Medien als Großdemonstration angekündigten Veranstaltung hatten insgesamt 120 vor allem linke Organisationen aufgerufen. Teilnehmer waren unter anderem Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen und SPÖ-Obmann Andreas Babler. Die FPÖ kritisierte den Aufmarsch. Parteichef Herbert Kickl sagte im Vorfeld mit Blick auf eine Serie von Gewaltverbrechen mit Migranten als Verdächtigen, heute wird für die Täter und gegen die Demokratie demonstriert. Bereits in der vergangenen Woche waren auch im nordrhein-westfälischen Nottuln einige hundert vor allem linke Demonstranten auf die Straße gegangen. Sie protestierten damit gegen eine ursprünglich geplante Veranstaltung der örtlichen AfD. Doch wer sind jene Menschen, die, wie sie selbst sagen, ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen wollen? Und was sind ihre Argumente? Auf eins hat sich in Nottuln umgehört.
Also ich finde es großartig, wie unser Dorf jetzt aufsteht und sich dagegen ausspricht.
Und was ist das heute für eine Veranstaltung? Können Sie das beschreiben?
Heute Abend finden 2 angemeldete Versammlungen hier in Nottuln-Appelhülsen teil. Die Versammlungsteilnehmer sind hier, um für Demokratie zu demonstrieren.
Würden Sie mal Ihr Plakat erklären?
Kein Dancefloor für Partys, für Nazis. Ich glaube, es ist ganz klar, dass hier einfach kein Platz ist und selbst bei guter Musik nicht für sie Platz da ist.
Persönlich kenne ich die zum Glück nicht. Da würde ich mir auch Sorgen um mein eigenes Umfeld machen, ehrlicherweise, und um meine eigene Urteilsfähigkeit. Aber von daher, ich bin froh, dass ich die nicht kenne.
Also wir haben die Hoffnung, dass wir relativ objektiv sein wollen. Also das ist der Anspruch.
Okay, aber ARD ist Lügenpresse oder nicht?
Also ich glaube, die ARD hat schon sehr gute Journalisten.
Okay, alles klar. Ja.
Was ist klar?
Ja, ich glaube, das ist klar. Er hat sich jetzt erledigt. Ja.
Würden Sie das präzisieren können? Was hat sich erledigt?
Das hat keinen Sinn. Nee.
Warum reden Sie jetzt nicht mehr?
Ich rede doch, stehe ja noch hier. Sie können ja auch ruhig weitergehen oder so. Ne?
Wissen Sie, was eigentlich da heute stattfinden sollte und jetzt ja nicht stattfindet?
Ein Treffen der AfD auf Kreisebene, soweit ich das verstanden habe. Ich kenne die Persönlichkeiten nicht, die sich da treffen.
Und was ist das für ein konkretes Treffen, was Sie da vorhatten? Wissen Sie das?
Nein. Rassistisches Weltbild, Kriminalisierung der Seenotrettung, um Gottes Willen, Rassismus und innere Sicherheit, Antisemitismus, Angriff auf die politische Bildung, frühkindliche Bildung. Dann schicke ich nur einen Gruß an Putin, der schon die Kinder in Russland von Kind auf indoktriniert. Das wollen wir hier in Deutschland nicht haben.
Noch eine Frage. Sie haben jetzt gerade gegen den Faschismus gerufen. Auch wieder konkret. Was ist Faschismus?
Ja, Faschismus ist das, was die Kollegen gegenüber propagieren. So, deutlich.
Und was ist das?
Ja, ich muss doch nicht noch deutlicher.
Wettervorhersage für Kinder. Kein Spielen mehr im Freien 2050. Brennende Städte, Dürre, Flutkatastrophen. In einem verstörenden Video der UN-Kampagne Weather Kids präsentiert ein junges Mädchen einen Wetterbericht für 2050. Zitat: Hitzewellen werden 94% aller Kinder betreffen. Spielen im Freien wird der Vergangenheit angehören. Das dystopische Video wird auf Nachrichtensendern in mehr als 80 Ländern der Welt ausgestrahlt. Es solle wachrütteln, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu unterstützen. Entstanden ist der etwas mehr als einminütige Film in einer Zusammenarbeit zwischen dem UN-Entwicklungsprogramm der Weltorganisation für Meteorologie und dem Fernsehsender The Weather Channel. Im US-Bundesstaat Tennessee wurde ein Gesetzesentwurf verabschiedet, der Wettermanipulation, sogenanntes Geoengineering, verbietet. Die Gesetzesvorlage untersagt konkret das gezielte Versprühen von Chemikalien in die Atmosphäre und kritisiert bisherige Wettermanipulation durch Regierungsinstitutionen. Bisher galten sogenannte Chemtrails als Verschwörungstheorie, deren Existenz vielfach angezweifelt wurde. Eingebracht wurde der Entwurf von den republikanischen Politikern Monty Fritz und Steve Sutherland. Am vergangenen Montag wurde er im Senat des Bundesstaates verabschiedet. In einem nächsten Schritt soll im Repräsentantenhaus über das Gesetz entschieden werden. Und wir kommen zum Meldungstelegramm.
Der neue Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Klaus Oeberler, fordert, Bildungseinrichtungen stärker in Gesundheitskampagnen einzubeziehen. Man müsste auch in Deutschland Impfungen in der Schule anbieten, sagte er gegenüber der Funke Mediengruppe. Dabei bezog sich der Virologe auf Vakzine gegen HPV-Infektionen. In Salzburg hat der Kandidat der SPÖ, Bernhard Auinger, die Stichwahl für das Bürgermeisteramt gewonnen. Er erreichte etwa 63% der Stimmen. Kai-Michael Dankel von der KPÖ kam auf 37%. Die Wahl hatte wegen des starken Abschneidens der Kommunisten in der ersten Runde überregional für Aufmerksamkeit gesorgt. Die US-Regierung war nach Ansicht des polnischen Außenministers Radoslaw Sikorski vorab über die Sprengung der Erdgasleitung Nord Stream informiert. Das sagte der Politiker in einem Interview mit der Tageszeitung Czech Pospolita. Die Frage des Blattes, ob Washington für den Anschlag für die Pipeline verantwortlich war, beantwortete Sikorski ausweichend. Wörtlich sagte er: Wenn man der Presse Glauben schenken darf, wurde dies von denjenigen getan, die ein Interesse daran hatten. Erstmals seit Beginn des Ukraine-Krieges ist ein hochrangiger Vertreter Russlands von der Bezeichnung Spezialoperation abgerückt, Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Wir befinden uns im Kriegszustand. Gleichzeitig intensivierte Moskau über das Wochenende die Luftangriffe auf Ziele in der Ukraine, darunter in Kiew und Lemberg. In Haiti hat der einflussreiche Bandenchef Jimmy Cherizier Widerstand gegen eine mögliche Intervention der USA angekündigt. Den Invasionstruppen würden sich wütende Menschen in den Ghettos und Arbeitervierteln entgegenstellen, die nichts zu verlieren haben und bereit sind, für ihr Land zu kämpfen und zu sterben, sagte Cherizier gegenüber der Zeitung Gazette Haiti. Der frühere Polizist und nach Medienberichten Freimaurer gilt als schillernde Figur der haitianischen Bandenszene. Politisch vertritt er teilweise widersprüchliche Positionen.
In Leipzig ist am Sonntag die Buchmesse zu Ende gegangen. Rund 283.000 Gäste hatten rund eine Woche lang die Stände der über 2.000 Aussteller besucht. Bei der größten Publikumsschau der Literatur in Deutschland ist seit 1991 auch die Dresdner Verlegerin Susanne Dagen präsent. Auf 1 hat sich am Wochenende mit ihr über die Buchmesse 2024 unterhalten. Bedeutet das, die Leipziger Buchmesse war in diesem Jahr noch politischer als sonst?
Wenn es mal so wäre, Politik würde ja bedeuten, dass wir in verschiedener Hinsicht hier vielleicht auch Diskussionsveranstaltungen erleben dürfen. Es ist eigentlich eher so, dass wir eine Propagandamaschine hier erleben, und zwar in dem Bereich der linken Kultur. Und das ist in meinen Augen natürlich sehr bedenklich, weil ich finde, dass gerade das Thema Buch, das Thema Literatur eben nicht per se politisch und vor allen Dingen nicht politisch nur in einer Richtung zu sehen ist.
Welche drei Buchtitel haben denn in diesem Jahr für besondere Aufmerksamkeit oder Diskussionen gesorgt? Im positiven wie vielleicht auch im negativen Sinne?
Na, wie ich schon meinte, also um Literatur geht es eigentlich kaum noch. Wir haben natürlich den Leipziger Buchpreis, und diesmal ist eine Autorin ausgezeichnet worden, eine serbische Autorin mit dem Titel, ich glaube, Mini-Horror. Ich habe mir mal eine Leseprobe, eine Textprobe übers Internet angeschaut. Also Horror ist es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es das Sujet oder das Genre des Horrors betrifft, aber es ist ein Umgang mit Sprache, den ich für sehr bedenklich halte. Auch der Leipziger Buchpreis hat früher Buchpreis Träger hervorgebracht, die dann wirklich über einen politischen Kontext hinaus für die Literatur von Bedeutung gewesen sind. Ich erinnere zum Beispiel an Clemens Meyer, der mit seinem Buch Als wir träumten hier wirklich einen furiosen Auftakt gehabt hat und der über 10, 15 Jahre dann wirklich auch die besseren Listen beherrscht hat als ein Autor, der aus Leipzig kommt und lange in Leipzig ansässig gewesen ist. Hier habe ich den Eindruck, dass es mittlerweile darum geht, ein bestimmtes Milieu auszuzeichnen, auch natürlich ein migrantisches Milieu. Also wie gesagt, es war mal eine gute Buchmesse.
Das ganze Interview mit Susanne Dagen finden Sie auf www.auf1.tv. Auch drei Tage nach dem Terroranschlag bei Moskau sind die Hintergründe ungeklärt. Die Behörden in Russland präsentierten am Montag vier Männer, die das Attentat auf das Konzerthaus mit rund 130 Toten teilweise gestanden haben sollen. Klar scheint, dass sowohl der Kreml als auch der Westen die Tragödie politisch nutzen wollen. Über die Folgen spreche ich jetzt mit Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet und Martin Müller-Mertens in Berlin. Stefan, wie ist die Lage?
Ja, man muss an dieser Stelle wohl wieder daran erinnern, dass die Globalisten einen globalen, weltweiten Gefängnisstaat aufbauen wollen. Sie wollen tatsächlich die neue Weltordnung. Und sie gehen diese Schritte sehr systematisch an. Sie haben begonnen, in den nächsten Gang zu schalten mit der Corona-Fake-Pandemie, wo ganz neuartige Kontrollmechanismen eingesetzt wurden. Diese ganze digitale Kontrolle, wir haben es mit Corona erlebt, das wird nie wieder abgeschafft. Sie machen weiter mit der Klimahysterie und der Klimaagenda, mit der LGBTQ-Homo-Agenda. Sie wollen die Welt tatsächlich umbauen. Und wenn das nicht gelingen sollte, bevor sie mit ihren Weltherrschaftsplänen scheitern, dann ist der Dritte Weltkrieg tatsächlich eine Option, so verrückt das klingen möchte. Sie zündeln real am Dritten Weltkrieg. Und wir dürfen nicht unterschätzen, wie konkret hier die Pläne sind und wie sie sich mit diesem Dritten Weltkrieg auch die Probleme vom Hals schaffen wollen. Denn wenn wir bedenken, ein Dritter Weltkrieg würde ja dazu führen, dass man die gesamte Corona-Aufarbeitung nicht mehr machen müsste, dass der Finanzkollaps, der ja uns ja ins Haus steht, vertuscht werden könnte, dass die US-Wahlen verschoben werden können. Und es würde auch wunderbar in die Bevölkerungsreduktionsagenda passen. Das ist jetzt viel Spekulation, aber die globale Lage ist bedrohlich und es gibt tatsächlich Kräfte, die ja eine Freude daran haben.
Das wird aber in den hiesigen Medien anders beurteilt.
Ja, weil wir am Tag der Anschläge in Russland eine regelrechte Befehlsausgabe der Systemmedien erlebt haben. Wir wurden Zeugen, wie gleichgeschaltet die immer selbe These bei uns hierzulande in Deutschland, Österreich, im gesamten Westen, in Europa, dieselben Thesen repetiert wurden, nämlich der Islamische Staat, ein paar mittellose Gotteskrieger waren es, die diesen Anschlag verübt hatten. Es gab keine Hintermänner, es gab keine Auftragtäter, die üblichen Islamisten schienen schuld und man kann wieder einen Krieg gegen den Terror weltweit beginnen. Das so etwa war der Tenor. In Russland sieht es ganz anders aus. Hier werden schon längst andere Verdächtige genannt. Hier geht man schon viel weiter, was die Hintermänner betrifft. Eine Kolumnistin bei dem russischen Nachrichtenportal RIA sagte etwa, der Krieg gegen Russland wird von Kräften geführt, die keine Grenzen und kein Gewissen kennen. Sie sind zu allem bereit, zu absolut allem, um ihre schwindende Kontrolle über die Welt aufrechtzuerhalten. Und sie schreibt weiter und fordert tatsächlich, dass man gegen den Westen, gegen die NATO vorgeht. Sie schreibt, ich würde es sehr begrüßen, wenn der Präsident, also Putin, sein Versprechen, dass kein Verantwortlicher ungestraft davonkommt, auch auf die Auftraggeber und Drahtzieher des Terrors ausweiten würde. Auf bestimmte Herren in teuren Anzügen, die in bequemen Büros auf beiden Seiten des Ozeans sitzen. Es ist an der Zeit, dass auch ihnen die Rechnung präsentiert wird. Also hier geht man schon ganz konkret mit Forderungen in der russischen Öffentlichkeit hinaus, wo man fordert, auch gegen die USA vorzugehen. In unseren Medien ist das nicht so. Putin hat Nord Stream gesprengt, wird dort behauptet. Putin hat auch den eigenen Anschlag verübt. Putin misshandelt jetzt die armen Terroristen mit Folter und so weiter. Es geht um eine ständige Verwirrungstaktik. Die Leute sollen so lange wie möglich, der deutsche Michel soll so lange wie möglich dumm und naiv gehalten werden, bis er nicht mehr aus dieser Entwicklung herauskommt. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich kracht, soll er so gut wie möglich mit einer Vernebelungstaktik beschäftigt werden. Das ist Angstmache, eine gezielte Angstmache, damit die Leute gefügig bleiben. Wir haben es erlebt, dass es ja auch keine Regierungsdemos mehr, also keine regierungskritischen Demos mehr in Deutschland gibt. Es gibt jetzt ganz andere, der Kampf gegen rechts, Russland ist schuld an allem Möglichen. Das ist die Agenda, die aktuell gefahren wird.
Uns zugeschaltet ist jetzt auch Martin Müller-Mertens in Berlin. Martin, hat man in Berlin eine besondere Betroffenheit wahrnehmen können?
Nein, man kann sogar sagen, ganz im Gegenteil. Also ich erinnere mich an andere Anschläge in westlichen Ländern, wo dann das Brandenburger Tor oder andere öffentliche Gebäude in die Fahne des jeweiligen Landes gehüllt wurden, das projiziert wurden. Das fand überhaupt nicht statt, ganz im Gegenteil. Es waren die Mainstream-Medien voll den ganzen Tag, das ganze Wochenende, eigentlich nicht mit Berichterstattung wirklich über das Attentat und die Opfer, sondern immer nur die Frage, was macht Putin jetzt, welche Ausreden sucht er? Und entsprechend waren ja auch die Kommentare aus dem politischen Berlin, aus dem Regierungsviertel, ich möchte stellvertretend erwähnen den SPD-Außenpolitiker Michael Roth, der gleich daran erinnerte, Russland sei ja ein Terrorstaat. Das ist nahe an der Bemerkung, das geschieht Ihnen im Grunde ganz recht. Das ist so Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es gab eine gewisse Betroffenheit aus der Bevölkerung an der russischen Botschaft. Unter den Linden wurden sehr viel Blumen niedergelegt. Und da muss man sagen, das mussten die Behörden ermöglichen, denn diese Botschaft ist normalerweise abgesperrt. Aber in dem Fall konnten die Leute, die Trauer bekunden wollten, direkt rangehen. Also man hat das dann zumindest nicht verhindert, aber das ist eigentlich auch das Mindeste.
An den Stefan jetzt, was macht Russland jetzt aus diesem Anschlag? Was kann es daraus machen?
Ja, es kann natürlich sehr viel daraus machen und das ist die entscheidende Frage, was macht Russland daraus? Es geht, glaube ich, viel weniger darum, wer steckt wirklich dahinter, wer sind die vielgenannten wahren Drahtzieher, ist an der Story, dass es sich hier um Gotteskrieger gehandelt hat, die aber lieber dann für Geld gemordet haben als für ihren Glauben, ist da überhaupt irgendwas dran? Es geht vielfach darum, was macht Russland daraus? Wir haben in den letzten Tagen immer wieder den Vergleich mit 9/11 gehört, erinnern wir uns nur daran, bei der Story des 11. September wird uns seit 20 Jahren eine offensichtliche Lüge aufgetischt und wir müssen sie fressen. Ob wir sie glauben, ist völlig unbedeutend, denn die Fakten, die danach geschaffen wurden, waren real. Der Krieg gegen den Terror, der Angriff auf Afghanistan, auf den Irak, das hat real stattgefunden, auch wenn die Lüge von den Teppichmesser-Terroristen, die Flugzeuge kapern und dann zielgerichtet in Hochhäuser fallen, zwei zum Einsturz bringen, ein drittes noch nebenbei mit zum Einsturz bringen. All diese offensichtlichen Lügen, es war vollkommen egal. Die Lüge war zwar frech, sie war dreist, aber sie hat gewirkt, um die Weltöffentlichkeit und die Masse mitzunehmen bei diesem Kampfkrieg gegen den Terror. Und genauso ist es jetzt entscheidend, was macht Russland daraus. Die Vergleiche 9/11 wurden auch gezogen bei den Terroranschlägen des 7. Oktober in Israel. Wir erinnern uns, wenige Tage später haben die Israelis Fakten geschaffen. Sie sind in Gaza einmarschiert. Der Krieg dauert noch immer an. Dieses Völkermordverbrechen, gerade an den Zivilisten, dauert noch immer an, begründet mit den Terroranschlägen vom 7. Oktober. Und für uns ist entscheidend, was macht jetzt Putin daraus? Wir haben allen Grund anzunehmen, dass er nicht einfach zur Tagesordnung übergehen wird.
Martin, in der Vergangenheit hat ja Russland öfter terroristische Anschläge für die Legitimation seiner Politik gebraucht. Was erwartest du jetzt?
Ja, das sind im Grunde zwei Fragen, die ich auch ganz gern getrennt beantworten möchte. Also in der Vergangenheit, das stimmt, aber es hat einen Wandel in dieser russischen Politik mit Terroranschlägen gegeben. Über Jahrzehnte war es ja russische, sowjetische Politik, Terroranschläge auch dann völlig geheim zu halten, wenn sie in aller Öffentlichkeit standfanden und eigentlich nicht geheim gehalten werden konnten. Ich erinnere da an den großen Anschlag auf die Moskauer U-Bahn 1977, also in der bevölkerungsreichsten Stadt Europas. Und wir wissen bis heute nicht, was da eigentlich passiert ist, wie viel Opfer das Ganze forderte. Und das hat sich dann Ende der 90er Jahre tatsächlich geändert. Da hat sich Russland, wenn man so will, der Art und Weise angepasst, wie die westliche Politik die Krisen von Terroranschlägen für ihre eigenen Ziele und für ihren eigenen Vorteil ausnutzt. Das war zunächst mal eine Anschlagsserie auf Wohnhäuser in ganz Russland mit vielen hundert Toten im Jahre 1999. Das diente dann als Begründung des zweiten Tschetschenienkrieges, also der Rückeroberung Tschetscheniens. Das war genau die Phase, wo Putin, der heutige Präsident, erst Geheimdienstchef, dann Ministerpräsident war. Und dann 3 Jahre später die Geiselnahme von Beslan in Dagestan, auch mit weit über 300 Toten und einem völligen Versagen der Sicherheitskräfte im Übrigen. Das wurde damals verwendet, um die sogenannte Machtvertikale zu verändern. Also beispielsweise wurden als Reaktion auf diesen Anschlag dann die Oberhäupter der Teilrepubliken nicht mehr von den Parlamenten vorgeschlagen, sondern nur noch bestätigt. Was das dann mit Antiterrorkampf zu tun hat, hat sich mir nicht erschlossen. Also Russland versucht ähnlich wie der Westen und tatsächlich nach diesem Vorbild 9/11, das Beispiel ist ja genannt worden, Terroranschläge natürlich zu nutzen. Und wenn wir uns den aktuellen Fall bei Moskau ansehen, da ist mir natürlich sehr ins Auge gesprungen die Art und Weise, wie die Verdächtigen präsentiert wurden. Sie wurden gefoltert, das ist gar keine Frage. Und das ist natürlich das Zeichen, Russland wird jetzt auf ganz archaische, Russland wird jetzt auf jede erdenkliche Art und Weise gegen die Feinde vorgehen, die es angreifen wollen. Also das, was bisher war, immer der Versuch, ja auch den Krieg in der Ukraine in gewisser Weise mit angezogener Handbremse zu fahren gegen das eigene Brudervolk, das könnte jetzt zu Ende sein. Und interessanterweise schon bei Beslan hieß es immer aus Moskau, wir werden auch alle Hintermänner finden. Das hat man damals nicht getan, aber jetzt, wo die große Konfrontation mit dem Westen da ist, da muss man ja diese Ankündigung durchaus ernst nehmen.
Martin, diese Bombenanschläge auf Wohnhäuser, die waren ja eben 1999, wie du sagst, da war Putin noch nicht Präsident. Was kann Putin jetzt heute konkret aus diesen Anschlägen machen?
Wenn wir uns der Frage nähern, ist es vielleicht ganz interessant mal zu sehen, was hat er selber gesagt und was hat er vor allem selber aber nicht gesagt. Putin wird ja in den westlichen Medien unterstellt, er hätte die Ukraine oder gar die ukrainische Regierung verantwortlich gemacht. Wenn man sich seine eigene Rede anschaut, so wird das nicht ganz so deutlich. Da sagt er vor allem, von der ukrainischen Seite sei Hilfe gekommen. Das könnte natürlich auch bedeuten, er meint bestimmte Kräfte im militärischen oder Geheimdienstkomplex der Ukraine. Es könnte auch bedeuten, er meint westliche Geheimdienste, westliche Spezialtruppen, die, so kann man annehmen, in der Ukraine wahrscheinlich sogar jetzt schon präsent sind. Also er schlägt damit den Bogen zur Einmischung des Westens in diesen Krieg, ohne das so auszudrücken. Also er muss es auch nicht zwangsläufig so gemeint haben. Und wenn man sich die Antwort von seinem Gegenpart, wenn ich ihn mal so nennen darf, Volodymyr Zelensky ansieht, der natürlich ukrainische Einmischung zurückgewiesen hat, der aber auch nicht wörtlich dementiert hat, dass auf ukrainischem Territorium da irgendetwas möglicherweise geschehen sein könne. Er hat einfach nur gesagt, die russischen Sicherheitsdienste haben versagt. Das haben sie ja ganz offensichtlich, sonst hätte es ja den Anschlag nicht gegeben. Und mir ist auch aufgefallen, wenn man die Webseite des Kreml genau verfolgt hatte, eine der ersten Dinge, die Putin gemacht hat, war Telefongespräche zu führen mit den Präsidenten der zentralasiatischen Republiken, zum Beispiel Usbekistan, auch ein Land, wo sehr viele islamische Terroristen aus dem Ferganatal früher hergekommen sind, wo sofort deutlich gemacht wurde, von russischer Seite wird das jetzt anders als der Westen es möglicherweise als Ablenkungsmechanismus oder Ablenkungsmethode auch plant, nicht genutzt, um Zwietracht zwischen die GUS-Staaten zu bringen, um vielleicht eine weitere Front gegen einen Islamismus in Zentralasien aufzumachen, sondern die Stoßrichtung, der Hauptfeind für Putin ist nach wie vor die im Westen, die in der Ukraine versammelten westlichen Staaten und Geheimdienste. Insofern glaube ich auch nicht, dass der Krieg als solches jetzt sich intensiviert, denn intensiver kann der ja praktisch gar nicht mehr werden, sondern dass ins Zielfernrohr Russlands wirklich stärker dieser sogenannte kollektive Westen geht, gegen den zwar bisher immer verbal geschossen wird, aber wo es ja sonst keine regelrechte Eskalation gibt, inwieweit diese russische Rakete, die auf dem Weg in die Ukraine am Sonntag einen Umweg über Polen genommen hat, da auch bereits eine Rolle spielt, ein Zeichen ist, das wäre jetzt wirklich Spekulation.
Können wir dieser Eskalationsspirale gegenüber absolut wehrlos dastehen oder kann der Westen hier irgendetwas tun?
Naja, zunächst mal müsste der Westen ja etwas tun wollen. Und das sehe ich zumindest bei den Politikern in Deutschland und ohnehin im Westen nicht, die ja immer weiter auch an dieser Eskalationsspirale drehen. Insofern natürlich könnte der Westen etwas tun, wenn er zum Beispiel auch auf die Tragödie in Moskau anders reagiert hätte. Wenn er beispielsweise eine ernst gemeinte Kondolenz geschickt hätte, vielleicht auch angeboten hätte, Verletzte in europäischen Krankenhäusern aufzunehmen. Das wären ja alles kleine Symbolakte gewesen, wenn man das als Möglichkeit genommen hätte, wieder in ein Gespräch zu kommen. Aber das wollen sie ja ganz offensichtlich nicht. Sonst wäre ja nicht diese mediale und politische Reaktion erfolgt, die ja irgendwo schwankt zwischen Russland ist es richtig geschehen und Russland hat es am Ende selber gemacht. Insofern sehe ich diesen Wunsch, diese, ja, auch nur dieses Bemühen nicht. Wenn du natürlich fragst, was können sozusagen wir als Bevölkerung, als Völker tun in Europa, um nicht zwischen diese beiden Mühlsteine zu geraten? Das ist natürlich relativ schwierig, aber das ist letzten Endes auch eine Frage, wie wir versuchen, eine europäische Souveränität, eine deutsche oder auch österreichische Souveränität in unseren Ländern durchzusetzen, um eben nicht zum Spielball der Imperien zu werden und dann in eine solche Auseinandersetzung mit reingezogen werden.
Stefan, sind die Bürger hier in diesem Konflikt die wehrlosen Lämmer?
Also ich muss sagen, ich war selbst erstaunt, wie offen in den sozialen Medien hier auf der einen Seite von vielen Leuten Anteil genommen wurde, aber betroffen hat mich gemacht, dass sehr viele Leute diesen Anschlag abgefeiert haben. Ich habe das gerade auf dem Nachrichtenportal X, früher Twitter, beobachtet, wie viele Leute geschrieben haben, ja, Moskau soll brennen. Und das war doch hoffentlich nur der Anfang, macht dieses Putin-Volk platt. Also die Anti-Russland-Propaganda hat hier ganze Arbeit geleistet, so wie insgesamt die Gehirnwäsche über die Systemmedien ganze Arbeit leistet. Und wir dürfen nicht vergessen, der Bürger hat ja gar keine Möglichkeit, sich hier im Westen, in Europa oder Nordamerika, gerade in Europa ist es besonders schlimm, eine objektive Meinung über die Zustände in Russland zu machen. Denn die meisten russischen Medien sind verbannt oder alle russischen Medien sind verbannt. Manche sind gar verboten, die Verbreitung der Inhalte per Strafe untersagt, per hohen Strafen. Und deswegen sind die Leute dieser Propaganda schutzlos ausgeliefert. Wir erleben auch, dass es im Great Reset jetzt Schlag auf Schlag geht. Jede Woche nahezu ein neues Großereignis. Man kann sich auf nichts mehr verlassen. Wir spüren das ja, dass man keine Planungen mehr machen kann. Wir wissen nicht, wie die Lage im Sommer aussieht. Sind wir schon mit einem Bein im Dritten Weltkrieg? Dieser hybride, unterschwellige Krieg, den wir wahrnehmen, spätestens seit Corona, der ist zum realen, zum heißen Krieg geworden. Im Gazastreifen, in Israel, in der Ukraine, aber auch in Russland ist es längst ein heißer, blutiger Krieg geworden. Und es droht nicht nur, dass sich dieser Konflikt, dieser Krieg ausweiten wird. Wir müssen schon von einer gehörigen Portion diplomatischen Geschicks und auch Glück sprechen, wenn er sich nicht zum großen Krieg ausweitet. Ich denke, das alles hat zumindest von den Machthabern, denen wir hier in Europa gegenüberstehen haben, durchaus Methode. Sie wollen aus dem Chaos eine neue Ordnung schöpfen und es ist eine altbewährte Methode eben zur Angstmacherei. Wir hingegen müssen danach trachten, die Zensur zu umgehen, die Aufklärung voranzubringen. Ich denke, es ist die Aufgabe von uns und allen willigen Zuschauern, die Aufklärung noch massiv nach außen zu bringen, auch wenn die Beschneidungs- und Zensurmethoden immer perfider und brutaler werden. Wir erleben das ja bei Auf 1 ständig. Aber auch wir werden hier auf altbewährte Methoden setzen, um zum Bürger zu kommen. Da kann ich schon ankündigen, dass wir in den nächsten Tagen eine Großoffensive, eine große Kampagne starten werden. Wir werden die ersten Schritte veröffentlichen, um die Leute aufzuwecken, um sie mit alternativen Informationen zu erreichen. Denn ich glaube, das ist der Schlüssel in dieser ganzen Konstellation. Angstmache, Panikmache, Machtpolitik, all das funktioniert ja nur, wenn das System die Masse hinter sich weiß. Und wenn wir es schaffen, hier immer mehr Leute aus der, ich sage jetzt ganz offen, aus der Manipulation herauszulösen, dann ist das Effektivste, was wir in diesen Zeiten tun können. Vielleicht wird am Ende des Tages in diesem Jahr jeder Einzelne zählen, der aufgewacht ist. Und wir werden alles daran setzen, hier die Zensur zu umgehen, um eben auch alternative Standpunkte und Blickwinkel in die Masse zu bringen, damit sich der Bürger mündig ein eigenes Bild der Lage machen kann.
Du hast es vorher erwähnt, es wäre eine wunderbare Exit-Strategie, den Konflikt zu eskalieren. Die amerikanische Wahl wäre dann kein Thema mehr, die österreichische, wenn sie eine Rolle spielt und so weiter. Hoffen wir das Beste. Stefan, vielen Dank für dieses Gespräch hier. Danke. Vielen Dank dir, Martin, auch nach Berlin. Ostern kann kommen. Auf deutschen Wiesen sind wieder mehr Feldhasen zu finden. Der Deutsche Jagdverband zählte letztes Jahr 19 Tiere auf einen Quadratkilometer, 3 mehr als noch im Jahr zuvor. Das trockene und warme Wetter bietet dem Nachwuchs optimale Bedingungen, erklärten die Jäger. Und damit wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren, noch einen schönen Abend und einen guten Start in die Woche. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.